In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils.
Nils, weißt du was?
Was denn, Maria?
Ich habe eine ganz verrückte Idee für heute.
Was denn?
Du begrüßt mal die HörerInnen.
Hör auf.
Okay.
Aber da sind die Leute doch super irritiert.
Ja, aber so mögen wir sie am liebsten. Leicht roh und aufgerieben, damit wir dann unsere Gewürze der Liebe in die offenen Wunden streuen können.
Boah, aber Gewürze in offene Wunden tut doch immer weh.
Nee, nicht wenn es Kamille ist.
Die nicht schmerzende
Kamille. Kamillengewürz?
Ich hatte mal eine
Glaube nicht, oder?
Nee.
Ist ein Kraut.
Ist ein Kraut. Ja, ist ein Kraut. ich hatte mal eine Politrock-Band. Die hieß Die Rotz. In Anlehnung an die Bots, die große Politrock-Band aus Holland in den 80er Jahren. Und wir hatten dann einen Auftritt in Köln im Blue Shell und haben dann so ein Presseinfo vorher geschrieben. Und in dem Presseinfo stand der schöne Satz: Die Rotz überzeugen mit einem nicht verletzenden Hass auf alle. Das ist ein nicht verletzender Hass auf alle.
Deswegen haben wir zusammengefunden, weil damit überzeuge ich ja auch immer. Da bin ich einfach, da schere ich alle über einen Kamm.
Das fand ich damals irre witzig. Die Rotz waren eh eine gute Band.
Nils?
Maria?
Was hat dich diese Woche am meisten beschäftigt?
Das Römische Reich, oder was soll ich jetzt sagen? Weißt du was? Ich bin eigentlich schon wieder durch damit, mit dieser Römischen Reichssache. Das war jetzt so ein Riesenhype und jetzt fängt so an, dass so die ZDF-Mediathek dann so auf Twitter postet, ja, wir haben interessante Dokus über das Römische Reich, haha, zwinki zwonki. Und da merke ich dann, okay, jetzt haben wir schon den Shark gejumpt, aber sehr schnell. Das war gerade erst Thema und schon ist es durch.
Ja, naja, weil das sowas war, also man muss dazu sagen, vielleicht sollten wir es mal für die Leute erklären, die so sind wie ich. Und die davon nichts mitbekommen haben.
Aber willst du es ihnen erklären? Weil ihr sprecht eine Sprache.
Ich versuch's.
Die Leute, die so sind wie du und du, ihr sprecht eine Sprache.
Ja, also, ich bin aufgewacht vor 2 Tagen. Und Nils hat mich gefragt, ob ich viel ans Römische Reich denke. Ich glaube, so hat es angefangen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, schon so alle 2 Wochen. Da warst du schockiert und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich diese Frage plötzlich immer öfter höre, im Internet lese.
Ja.
Und dann habe ich Nils gefragt, was ist das eigentlich?
Ja.
Weil, dass wir uns so random komische Fragen stellen, passiert ja ab und zu, deswegen war ich da erstmal gar nicht verwirrt.
Mhm.
Und dann hast du mir erklärt, dass es so eine Art, so ein Meme gibt, wo Freundinnen und Frauen ihre Partner fragen, offenbar in heterosexuellen Beziehungen jetzt hier in dem Fall, ob sie viel ans Römische Reich denken oder öfter.
Können übrigens auch bisexuelle Beziehungen sein?
Ja, nö, ich glaube, das ist eine sehr Hetenfrage. Die Männer dann immer so quasi die Überraschung ist, denn dass die Männer immer sagen, ja, schon einmal die Woche.
Ja.
Und dass das so schräg ist sozusagen.
Die Frauen
und
das, filmen das ja dann auch immer.
Genau, und dass das irgendwie auf TikTok und so in Videos und so dann halt immer wieder passiert ist, dass die Männer dann sagen, ja, ja, schon. Na. Und du, ich glaube, es hat sogar anders angefangen. Ich glaube, du hast sozusagen angefangen, dann mit mir zu erzählen, dass du überhaupt nicht ans Römische Reich denkst.
Ja.
Und ich dann festgestellt habe, dass ich dann in dem Fall der Mann in unserer Beziehung bin.
Ja.
Weil ich denke relativ oft und mir sind auch direkt die letzten drei Male, die ich ans Römische Reich gedacht habe und warum, eingefallen.
Ja.
Und das ist halt so ein witziges Meme, dass Männer regelmäßig ans Römische Reich denken. So, das war ein bisschen, das war die Sache.
Genau, ich habe dann auch, ich habe ja dann auch sogar ein Posting auf Instagram gemacht, wo ich per KI Bilder habe erstellen lassen von uns.
Ja.
Dich als römische Gladiatorin,
ja,
und mich als Disco-Besucher in den 70ern, was überhaupt nicht so aussieht.
Nee, und ich mich auch bis heute verwirrt bin, warum du es dann trotzdem hochgeladen hast.
Ja, weil ich irgendwie, ich wollte auch noch.
Weil gut, dadurch hat alles nichts mehr, gar nichts
ich
mehr.
Ich wollte Sinn auch ein KI-Bild von mir haben.
Naja, jedenfalls, das war diese kurze Meme-Sache.
Ja.
Und Nils ist drüber weg.
Ja, und das war, wie gesagt, ich habe dann sogar ein Posting gemacht mit dem Thema und aber jetzt, und das war, glaube ich, gestern, und jetzt bin ich schon durch damit.
Ja.
Weil es irgendwie, da hat ja der Harlem Shake länger gehalten, finde ich.
Ja. Ja, aber als der Harlem Shake war, Opa, da sind ja auch nur 4 Bilder am Tag ins Internet hochgeladen worden.
Nein, das stimmt nicht. Da waren wir schon weiter zum Harlem Shake.
Ja, na, ich meine, dieses jetzt mit den Römern, mit dem Römischen Reich ist halt auch ein bisschen boring einfach.
Naja, es sind so schnell eben so, wie heißt es, Corporate Accounts drauf angesprungen,
ja,
dass es schon wieder uninteressant geworden ist.
Das ja, wird, und das ist halt das Ding. Ich glaube gar nicht so, dass es, dass, wenn Corporate-Firmen drauf anspringen, dass ein Zeichen dafür ist, dass es den Shark gejumpt hat,
ja,
sondern dass in dem Moment, wo Corporate-Firmen drauf anspringen, es einfach ein Shark, also dass dann einfach wir nicht mehr cool finden dürfen. Und Corporate-Firmen haben ja mittlerweile auch immer jüngere und fittere Social-Media-MitarbeiterInnen und deswegen geht das natürlich auch mittlerweile einfach schneller als früher.
Wir kennen ja auch jemanden, der für Corporate-Accounts Memes macht und da postet.
Ja. Und die Person ist nicht jung, aber schlau.
Aber der jüngste von uns.
Das stimmt.
Und aber,
ja, genau. Und deswegen, und das ist ja dann einfach so, ne, wenn irgendwie, keine Ahnung, die Allianz ein Meme postet, was ich gestern noch gepostet habe, werde ich sicher ab jetzt einen Bogen drum machen.
Denn wer sich Arroganz versichert, der hat völlig ausgekichert.
Den Song nutzen die gar nicht mehr, ne?
Doch, sie haben ja vor 2 Jahren, vor 2, 3, 5 Jahren haben sie nochmal so eine Kampagne gemacht, wo sie nochmal diesen Song benutzt haben, den Original Allianz-Song.
Ich fand den cool.
Aus den 70ern.
Weil der war irgendwie so ein bisschen, ich fand den auch so ein bisschen melancholisch immer.
Ja, aber diese Otto-Version war auch immer witzig.
Ja.
Wer sich Arroganz versichert, der hat völlig ausgekichert.
Gab's wohl mal einen Streit.
So, wie sind wir dahin gekommen?
Ich
habe
dich gefragt, was dich diese Woche am meisten beschäftigt hat.
Ja.
Das war das.
Das war das. Was hat dich denn diese Woche am meisten beschäftigt?
Ich habe festgestellt, dass viele, viele der noch viel, viel mehr Folgen, aber viele Folgen der Serie Star Trek Voyager richtig gut sind.
Ist denn jetzt Voyager deine liebste Star Trek-Serie? Oder immer noch TNG?
TNG, aber Voyager war TNG schon immer sehr, sehr dicht auf den Fersen.
Wie hieß denn nochmal die
Band?
Ich
kann Voyager besser öfter gucken, weil es auch ein bisschen moderner in Anführungsstrichen aussieht und auch so kommuniziert wird.
Hm.
Weil die Idee beim Macher von Star Trek, also seine grundsätzliche Idee, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen.
Gene Roddenberry?
Ja, genau.
Peinlich, Maria.
Ja, ich weiß. Aber bin ich ja eh immer. Eine seiner.
Bist du nie.
Eine seiner Bedingungen für Star Trek war, dass Konflikt immer von außen entsteht und nicht von innen. Also, dass das Team, das Hauptprotagonistinnen-Team, immer füreinander da ist, sozusagen. Also, dass es da keine inneren Konflikte gibt.
Wir können relativ froh sein, dass er nicht mehr die heutige Politik mitbekommt oder zumindest von der Wolke aus
ja.
nur.
Naja, das war ja seine Idee und das fand ich ja auch so toll, dass er so eine Utopie erstellt, in der es gibt ja auch also kein Geld
ja.
und das höchste Gut ist Wissen
ja.
und die Föderation ist ja im Prinzip auch irgendwie ein Zusammenschluss von Frieden und irgendwie Völker, die forschen wollen und so. Und zwar, es ging ja immer um Forschen und Völkerverständigung und so weiter. Und seine Hoffnung war ja, was ich ganz süß finde und was in manchen Dingen ja auch funktioniert hat, nur nicht in denen, in der es sich erhofft hat, ist, dass man durch Science Fiction ja auch so prägen kann, wie Sachen später aussehen. Ne? Also der Tricorder, der benutzt wurde, so sahen dann die ersten Handys auch aus, weil man ja durchaus, wenn dann sowas entwickelt wird, die Leute, die es dann im Real Life entwickeln, sich auch nicht ganz frei machen können von dem, was sie in der Kultur gesehen haben. So.
Ja.
Und seine Hoffnung war, wenn er ein Universum erschafft, in dem Geld und Macht, Gier und sowas alles keine Rolle mehr spielen, dass das uns vielleicht auch beeinflusst, das fand ich wahnsinnig süß. Und als er dann tot war, haben sie sofort so super darke Serien gemacht, wo sich alle nur noch gestritten haben und es um Geld ging.
Ist denn Voyager, ist Voyager die, wo sie da am Rand vom schwarzen Loch hängen?
Nee, das ist DS9.
Ah ja.
Das ist, DS9 ist sozusagen die
Deep Space Nine.
Die Station, die feststeht sozusagen.
Ja.
Und bei Voyager ist die Story, dass sie in den Delta-Quadranten durch ein Wurmloch oder, nee, nicht durch ein Wurmloch, sondern sie werden in den Delta-Quadranten, verschlägt es sie. Und sie würden normalerweise 70 Jahre brauchen, um wieder zurückzufliegen in den Alpha-Quadranten, wo die Erde ist. Und das ist sozusagen deren Reise zurück nach Hause.
So ein bisschen wie dieser Planet bei Interstellar, wo eine Minute 10 Jahre sind oder sowas.
Nö. Sie sind einfach so weit weg.
Richtiger Scheißfilm.
Sie sind einfach so weit weg,
ja.
dass nach Hause zu fliegen mit dem schnellsten Warp 9, was sie haben mit der ja. Voyager, 70 Jahre dauert.
Könnten die theoretisch 70 Jahre am Stück Warp 9 fliegen? Ginge das überhaupt? Oder ist der nicht so aufgeladen, dass der dann immer so…
Der überhitzt dann auch.
Ja.
Also sie haben öfter Warp-Kern-Probleme,
mhm.
wahrscheinlich deswegen also nicht.
Mhm.
Ich glaube, sie fliegen auch so standardmäßig immer eher mit Warp 3.
Mhm.
Aber genau weiß, da müsste ich jetzt mal unten in der Technik nachfragen.
Und dann gab es noch so ein Unterwasser-Star Trek. Das hast du aber nie geguckt.
Seagate oder nee, wie hieß das?
Nee, Stargate meinst du.
Nee, ja, aber das ist irgendwas mit C, hieß es, mit diesem Brandon, der so eine Zeit lang so in den 90ern so ein Hottie war, ne?
Hieß es denn? Aber das war doch auch so eine Raumstation unter Wasser oder so.
Sequest?
Sequest, nee.
Sequest hieß es
sein.
Nicht. Da bringe ich jetzt Sachen durcheinander. Aber ich glaube, es hat nichts mit Star Trek zu tun. Das ist nicht das Universum.
Hast du das geguckt, diese C-Sache?
Nee. Es gibt jetzt bestimmt eine Menge HörerInnen, die schreien, wie es richtig heißt.
Apropos HörerInnen, die schreien, wie es richtig heißt.
Oh ja, sehr guter Segway, Nils.
Da,
ist es noch ein guter Segway, wenn man
also
so
outcallt? Also ich weigere mich immer noch dagegen, das Segway zu nennen, weil es ist ja…
Und vor allen Dingen weigerst du dich gegen die Realität, wie es geschrieben wird.
Ich stehe hier nicht auf so einem Roller mit dem Lenker, sondern das war einfach eine…
Sehr guter Übergang, Nils.
Eine geniale Überleitung. Und zwar, also wir müssen uns nicht entschuldigen, aber vielleicht so ein bisschen… Oder müssen wir jetzt, nee, wir müssen uns nicht entschuldigen, aber also so ein bisschen die letzte Folge nochmal aufgreifen.
Ja.
Vielleicht, also das Einzige, wofür wir uns vielleicht entschuldigen können, ist, dass wir mal so ein bisschen im Titel mal so ein bisschen kitzeln wollten.
Na, clickbaiten. Wir waren ein bisschen, wir hatten ein bisschen clickbaitigen Titel.
Ja.
Da haben wir uns kurz frech gefühlt.
Genau, frech ist, glaube ich, der beste Begriff. Weil wir hatten auf verschiedenen Plattformen, auf Blue Sky zum Beispiel, hatten wir Debatten, aber auch in den Kommentaren auf Insta gab es.
Lass uns mal einmal ganz kurz, also falls jetzt ihr nicht in der Reihenfolge
hört oder
so.
Da wäre ich jetzt hingekommen. Da,
ah also, ja, okay, gut.
So, also es gab so ein bisschen Diskussionen um die letzte Folge, denn in der letzten Folge haben wir beide über ADHS gesprochen. Weil es eben auch Geheimnisse gab, die damit zu tun hatten von Leuten, die noch nicht diagnostiziert sind oder waren, vielleicht sind sie es mittlerweile. Und dann haben wir beide über ADHS gesprochen. Etwas, was wir kennen durch Freunde, enge Freunde, die, wo wir das irgendwie mitbekommen und wo wir auch darüber reden und so, aber wo wir uns nicht auskennen. Und wir haben dann sehr lange über dieses Thema diskutiert und gesprochen. Und das hat manche von unseren ZuhörerInnen, die ADHS diagnostiziert sind oder die sich eben viel mehr damit beschäftigen oder viel genauer damit beschäftigen, so ein bisschen gereizt, möchte ich sagen, an gewissen Stellen.
Ja, sie haben uns halt nicht mit allem zugestimmt, was wir gesagt haben. Ja. Und sozusagen der Vorwurf in Anführungsstrichen, weil es war immer alles ganz lieb, was uns erreicht hat, war, dass wir auch ein paar Vorurteile wiederholt haben,
ja,
die mit den Menschen, die mit ADHS oder ADS diagnostiziert worden sind, immer wieder konfrontiert werden.
Ja.
Und ich habe diese Woche wahnsinnig lange darüber nachgedacht. Also erstmal, das tut mir total leid. Also was wir wirklich nicht wollten, ist irgendwen verletzen oder verärgern oder irgendwie, dass jemand sich unwohl fühlt im Podcast. Niemand wird verurteilt, ne? Also
genau,
so.
Das widerspricht ja auch dem, was wir hier kreieren wollen für euch.
Und ich habe auch diese Woche, also ich habe über verschiedene Sachen nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir, auch gerade weil wir sind, wer wir sind, diese Folge hätten nicht machen dürfen.
Ja.
Um sozusagen den Safe Space weiterhin zu garantieren.
Ja.
Oder, und vor allen Dingen, was wir wahrscheinlich in Zukunft wirklich nicht mehr machen, sind dann so freche Titel.
Ja.
Und ich habe auch darüber nachgedacht, ob man über was sprechen darf, wenn man sich damit nicht auskennt.
Ja.
Also, weil eigentlich ist mein erster Reflex zu sagen, wenn du nichts zu sagen hast, wenn du dich nicht auskennst, dann kannst du auch mal den Mund halten.
Ja.
Aber es ist ja sehr komplex. Also die Menschen schicken dir wahnsinnig viele Geheimnisse rund um dieses Thema. Und wir lassen uns ja auch ein bisschen von euch unsere Themen auch vorgeben dadurch.
Ja, ja.
Und da kommen ja auch immer mal Sachen, mit denen wir uns nicht auskennen, über die wir trotzdem reden,
ja,
die dann aber potenziell nicht so verletzend sind oder wo es einfach egal ist, wenn man sich damit nicht auskennt. Weil
Star
die Leute,
Trek zum Beispiel.
Also jetzt. Genau, aber genau. Ja. So, ja, ne, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil es ist sozusagen Wumpe für euch, emotional nicht traumatisierend,
ja,
oder zumindest nicht besonders doll, wenn wir über popkulturelle Sachen oder eigentlich auch alles andere Mögliche sprechen oder auch Beziehungsdinge, bei denen wir uns nicht auskennen und uns so ein bisschen, wie es unsere Art ist, im Gespräch und mit ein bisschen Nachlesen und eurem Feedback dann versuchen, uns weiterzubilden. So. Und genauso haben wir es halt mit dem Thema auch gemacht.
Ja.
Ich bin immer noch nicht sicher. Einerseits denke ich, ich will mit dir gern darüber reden. Ich finde das ein interessantes Thema.
Ja.
Wir sind nicht direkt betroffen, aber wir sind damit auch viel umgeben. Und euch ist es ein wichtiges Thema, weil euch viele halt von euch uns dazu Geheimnisse geschickt haben.
Ja.
Und ich habe dann einfach Lust, mit dir darüber zu sprechen. Und ich habe dann auch Lust, das mit dir zu erarbeiten, sozusagen.
Mhm.
Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das in dem Fall wir einfach hätten die Klappe halten sollen oder nicht.
Witzige Geschichte.
Oh.
Ich habe auch drüber nachgedacht.
Jetzt hör auf.
Ja, wirklich. Also ob du es glaubst oder nicht. Und habe mir ähnliche Gedanken wie du gemacht, bin aber zu einem anderen Schluss gekommen. Bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das gut finde, dass wir beide darüber geredet haben, weil das Thema ja super präsent ist, also wie du ja auch schon gesagt hast, es taucht super oft in meinen Geheimnissen auf, in meinen Geheimnisrunden. Leute vertrauen sich mir an und sie wissen ja oder vermuten zumindest, dass ich nicht betroffen bin sozusagen, dass es bei mir nicht diagnostiziert ist und sie wollen es mir aber trotzdem anvertrauen. Also es gibt offensichtlich auch den Wunsch nach einem Austausch mit Menschen, die primär erstmal nicht davon betroffen sind, aber trotzdem eine gewisse Sensibilität an den Tag legen. Und ich finde, dass es ja auch einen Diskurs darüber geben muss, über ADHS und ADS und wie man damit umgeht von Menschen, die nicht betroffen sind. Und das ist, den haben wir stellvertretermäßig eigentlich geführt. Wir hätten es anders anmelden müssen, vielleicht anders anmoderieren müssen sozusagen oder das vielleicht von vornherein rausstellen müssen und klar machen müssen. Aber ich glaube, dass es ein Thema ist, das gesellschaftlich so verbreitet ist und jetzt ja zum Glück auch immer mehr Menschen endlich ihre Diagnose gestellt bekommen. Das ist ja sehr erlösend für viele Menschen nach vielen Jahren, weil ja jetzt quasi auch endlich Frauen richtig diagnostiziert werden oder öfter richtig diagnostiziert werden, weil ältere Menschen, also ältere Menschen as in keine Kinder und Jugendlichen, öfter diagnostiziert und richtig diagnostiziert werden, weil das immer mehr passiert und es ja dieses bescheuerte, das ist ja jetzt überall Klischee gibt, das ja so nicht stimmt, sondern eben die Sichtbarkeit einfach größer wird, gibt es, finde ich, auch eine Art Pflicht, ist das falsche Wort, aber gibt es eine Lage, in der auch wir nicht Betroffenen oder nicht Diagnostizierten irgendwie eine, finde ich, Haltung dazu haben und entwickeln sollten oder müssen, also nicht eine Haltung, ich kann es ja nicht, ich kann es nicht doof finden oder so, weil es ist ja, also das ist ja nichts, was man doof finden kann oder so, aber ich finde, dass man sich auch als Nicht-Betroffene darüber austauschen sollte und das haben wir, finde ich, getan und deswegen fand ich es gut, dass wir es gemacht haben.
Ich werfe da nochmal, ich bin mal Advocatus Diabolus.
Das bist du ja sehr gerne.
Ja, das bin ich sehr gern. Und stell mal eine Frage, die ich jetzt nicht unbedingt, die ich irgendwie das Gefühl habe, die müsste gestellt werden zu deiner Ausführung. Und zwar, aber hätten wir uns dann nicht vorher ein bisschen belesen sollen, bevor wir darüber sprechen? Weil ich stimme dir zu.
Ja.
Aber hätten wir, ist es dann verantwortungslos, einfach so darüber anzufangen zu reden?
Finde ich erstmal nicht. Also ich finde, weil es ist ja auch so ein bisschen quasi die Marke unseres Podcasts, dass wir beide uns erstmal unsere Gedanken und unsere Sicht auf die Welt teilen mit unseren ZuhörerInnen und deswegen eben auch spontan auf Themen reagieren. Ich finde aber, das muss uns nicht davon abhalten, dass wir mal eine Folge machen, wo wir uns mit jemandem unterhalten, der oder die sich da auskennt, der oder die da Expertin ist und uns mal so ein bisschen reinholt oder dass wir mal eine Folge machen, nachdem wir uns belesen haben und dann irgendwie nochmal teilen, was wir irgendwie neu gelernt haben oder so. Also das, davon muss uns das ja gar nicht abhalten, aber ich finde für den ersten, wie du immer so schön sagst,
Aufschlag,
10 Dippe in den Pool,
ja.
Finde ich das völlig in Ordnung, so wie wir das gemacht haben.
Ich glaube, wichtig ist dann tatsächlich immer die Rahmenkommunikation, das also dass man, ja, das dass wir auch. Sozusagen…
Entschuldigung, ja? Ich wollte dir nicht…
Nee, alles gut.
Und das stimme ich dir zu, also das ist ja auch, was ich gesagt habe, wir hätten es anders anmoderieren müssen.
Genau.
Und da war ganz sicher auch unser frecher Folgentitel nicht hilfreich.
Also nee, dafür entschuldige, weißt du was, den ändern wir.
Ja.
Den ändern wir.
Ja.
In was?
Fuck you all.
Okay.
ADHS ist cool, oder?
Nee.
ADHS für Beginner, nee, ich weiß, jetzt fällt mir natürlich gar nichts ein.
Ja, ach, wir können aber ja wir einfach vielleicht, irgendwie. Wir sprechen über ADHS.
Genau.
So ganz, das, also was in der Rahmenkommunikation ganz wichtig ist, ist, dass wir nichts claimen festzulegen. Also kein Wissen als Fakten sozusagen rausgestellt haben,
ja.
Sondern dass wir beide ganz klar kommuniziert haben, dass wir Sachen vermuten und uns auch versuchen, ein bisschen zu erklären und so.
Ja.
Trotzdem finde ich, ist eine Verantwortung, die wir haben, bei auch der Anzahl der HörerInnen, hi ihr, die wir haben,
ja.
Dass wir natürlich versuchen, keine Vorurteile wieder zu coinen.
Ja.
Also deswegen, das finde ich zum Beispiel auch immer, wenn Menschen über zum Beispiel Rassismus reden,
ja.
Und dann wirklich dumme Sachen sagen,
ja.
Und dann sagen, ich wusste das nicht,
ja.
Lassen wir denen das ja auch nicht immer durchgehen. Also, dass wir sagen, ja, dann musst du dich halt vorher schlau machen, dann musst du halt so lange die Klappe halten, bis du dich schlau gemacht hast. Weil es halt gefährlich ist, auch bestimmte Vorurteile immer zu wiederholen, weil die werden dann wieder aufgeschnappt von anderen und dann weiter verbreitet und so weiter. Und ich sage jetzt nicht, dass es immer gleich gefährlich ist und ich finde, es gibt auch Themen, wo man das passieren lassen muss, das, und man kann sich auch sowieso zu keinem Thema bis zu Ende ausbilden und tatsächlich, und das muss man auch tatsächlich mal sagen, gibt es Menschen, die haben uns geschrieben, das stimmt so nicht, wie ihr das sagt,
ja.
Und es gibt Menschen, die haben uns geschrieben, das stimmt so, wie ihr das sagt.
Ja.
Also auch im Bereich ADHS ist auch nicht alles… Noch nicht, leider auch ehrlich gesagt, weil sich auch noch nicht so richtig lange seriös damit auseinandergesetzt wird.
Ja.
gerade bei Erwachsenen, ist da auch noch nicht alles zu Ende geklärt. So, ne?
Aber grundsätzlich wollte ich noch sagen, mir ist jeder lieb, der sagt, ich wusste das nicht und dann bereit ist, neu zu lernen. Und irgendwie
das stimmt. Keine so eine Non-Apology, sondern eine richtige Apology. Absolut. Ja. Aber trotzdem hat man halt die Verantwortung und der muss man sich stellen und deswegen muss man sich dann auch entschuldigen, wenn man aus Versehen, auch wenn es nicht böse gemeint war oder durch Unwissenheit passiert ist, Vorurteile weiterverbreitet.
Absolut. Deswegen bitten wir an dieser Stelle um Entschuldigung, falls euch das irgendwie auf den Fuß gefallen ist und ihr das scheiße fandet, dass wir waren einfach in einem frechen Mut, als wir das gemacht haben.
Ja, aber auch, und ich weiß, alles, was man vorab sagt, ist Bullshit, wir entschuldigen uns nicht generell dafür, dass wir die Folge gemacht haben.
Nee, überhaupt nicht. Das ist aber, das verlangt aber, glaube ich, auch niemand.
Nee, das
also
verlangt
das
auch
ist, niemand.
Das ist auch keiner von euch jetzt wirklich richtig sauer. Aber uns war es schon auch nochmal wichtig. Und zwar, gerade weil wir der Podcast sind, der wir sind. Aber keine Angst, nächstes Mal reden wir auch wieder über Titten und Bumsen und so. Da sind wir ja alle, da sind wir ja alle in, naja, aber da sind wir ja alle in sicheren Gewässern. Ja. Du warst letztens im KitKat, da musst du uns eh allen mal von erzählen.
Ich war nicht im KitKat, aber ist egal.
Ja.
Aber
da musst du uns trotzdem von erzählen.
Ja, aber es ist interessant, was ich nochmal dazu anmerken möchte, eben auch zu dem, was du gerade gesagt hast, wir entschuldigen uns nicht, dass wir die Folge gemacht haben. Was ja auch wichtig ist und was wir auch in den Kommentaren unter anderem festgestellt haben, ist, dass es bei der letzten Folge super wichtig war, die bis zum Ende zu hören. Weil wir uns da ja auch durch gewisse Sachen durchgearbeitet haben, auch durch Vorurteile durchgearbeitet haben, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass das Quatsch ist. Das kommt aber erst sehr spät in der Folge. Deswegen hat das wahrscheinlich, ich verstehe das auch, dass man dann, wenn man das hört und das für einen selber super ärgerlich ist, weil da Vorurteile wiedergekäut werden, die man eigentlich loswerden will, dass man dann keine Geduld hat, da die ganze Zeit zuzuhören und zu denken, wieso muss ich mir diesen ganzen Rotz anhören? Aber wie gesagt, ich freue mich über alle, die zu Ende gehört haben und die dann auch weitergehört haben, die dann festgestellt haben, okay, sie kriegen noch irgendwie die Kurve am Ende und haben dann festgestellt, dass es auch einen Holzweg gibt, auf dem sie sich befunden haben. Und wie gesagt, das ist natürlich für Betroffene extrem anstrengend und mühsam, sich da durchzufighten. Aber das ist eben vielleicht für Nicht-Betroffene, die aber irgendwie mit dem Thema konfrontiert sind, interessant zu sehen, weil die sich darin wiederfinden und dann aber plötzlich wir haben es ja nicht absichtlich so gemacht, sondern es ist ja tatsächlich so passiert, wie ihr das gehört habt. Aber das ist dann für die vielleicht interessant, da plötzlich diesen Knick, also erst so alles so nachvollziehen zu können und dann plötzlich diesen Switch zu erleben und damit zu bekommen, ah nee, da war ich vielleicht auch die ganze Zeit auf dem Holzweg. Das ist irgendwie, bin ich da auch so Klischees aufgesessen, die gar nicht so stimmen. Und das ist vielleicht nochmal eine hilfreiche Perspektive für Betroffene, um zu sagen, das hilft vielleicht einfach auch in der Kommunikation mit Nicht-Betroffenen, damit die da irgendwie das einfach mal begreifen können, was eigentlich das Problem ist.
Ich habe jetzt gerade den Titel der Folge geändert.
Cool.
Ja, also das war die Einleitung des heutigen Tages.
Ja, jetzt kommt die Ausleitung.
Jetzt kommt die Ausleitung. Nein, jetzt kommt das Thema.
Ja.
Ich habe was mitgebracht.
Das ein Geschenk?
Ein Thema.
Du weißt, ich tue alles für Geschenke. September ist schon fast zu Ende, ne? Ist jetzt mal aufgefallen. Das heißt, jetzt ist hier bald Geburtstagswoche.
Ja. Stimmt. Aufregend.
Ich kann es kaum abwarten, endlich wieder Geburtstag zu haben. Das einzig Gute am Herbst.
Ja. Ja, ich habe ein paar Sachen vorbereitet, die an deinem Herbst gut sein werden.
Ich bin sehr aufgeregt.
Bist du bereit fürs Thema?
Jetzt denke ich wieder die ganze Zeit an meinen Geburtstag. Okay, ich bin bereit fürs Thema.
Okay. Immer Angst im Beruf, jemand schreibt. Immer Angst im Beruf. Imposter. Macht mich verrückt. Was tun? Es hört nicht auf.
Klingt fast irgendwie sehr verzweifelt. Ich finde das interessant. Imposter ist ja etwas, was wir, gerade wir Selbstständigen, aber ich glaube, nee, ist eigentlich Quatsch, auch Angestellte haben genauso viele Angestellte haben Imposter wie Selbstständige.
Glaube ich auch.
Ist ja ein Problem für viele Leute und ist ja eine selbstgestellte Diagnose, die viele nachvollziehen können und die viele auch von sich sagen. Also um das kurz zu erklären, für die, die das noch nie gehört haben, das sind wahrscheinlich wenige, aber mag sein, also wir wollen ja alle reinholen, das Imposter-Syndrom, das nennt man so, wenn man das Gefühl hat, etwas zu machen, was man eigentlich gar nicht kann und es aber trotzdem macht und eines Tages denkt man, wird alles auffliegen und dann checken die Leute, dass ich dafür gar nicht ausgebildet bin oder dafür gar nicht imstande bin, das zu machen und dann wird hier alles zusammenbrechen und so, und ohne dass das auf faktischen Tatsachen beruht. Also meistens arbeiten diese Menschen gut und ihre Arbeit wird geschätzt und was sie machen.
Es ist auch übrigens nicht, es geht auch Eltern so, also es ist nicht nur auf Arbeit bezogen, also dieses Imposter-Syndrom, dass man das Gefühl hat, dass man die ganze Zeit nur so tut, als würde man was können und bald fliegt es auf.
Genau, man fühlt sich wie ein Hochstapler.
Das heißt übrigens auf Deutsch, auf Deutsch heißt es das Hochstapler-Syndrom.
Ja, man fühlt sich wie ein Hochstapler, Hochstaplerin, aber ist es gar nicht. Und trotzdem hat man das Gefühl, und es geht eben immer um Tätigkeiten, beruflich sowie privat, die man einfach nicht gelernt hat oder nicht lernen kann, im Grunde genommen.
Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Okay.
Es geht auch um Sachen, die man gelernt hat und trotzdem denkt man, ist nicht gut genug da drin. Jetzt habe ich mich zerbrochen.
Jetzt hast du mich zerbrochen.
Ja. Wir lassen das mal kurz stehen und sehen, was er damit jetzt macht. Er guckt verwirrt im Raum hin und her.
Dann ziehe ich mich jetzt zurück.
Nein, aber zum Beispiel, also, hast du manchmal Imposter-Syndrom als Autor?
Ja.
Das hast du halt studiert.
Nee, ja, aber nicht richtig. Also ich habe
Drehbuch hast du studiert?
Ich habe ein bisschen Drehbuch studiert, aber ich habe Bücherschreiben nicht studiert. Ich habe irgendwie.
Na, Bücherschreiben hat ja keiner studiert.
Du kann ich aber studieren. Es gibt ja genug Creative Writing-Kurse.
Das sind Kurse, das ist nicht studieren.
Nee, das kannst du richtig studieren, Hildesheim
wirklich?
Und so, ja klar.
Okay, aber du hast es halt auch studiert.
Nee, aber Bücherschreiben habe ich nicht studiert.
Ja, das ist ja eine Adaption. Aber du hast ja auch, wenn du Drehbücher schreibst, Imposter.
Ich habe auch, als unser Drehbuchdozent kam, also klar, wir haben vorhin ein bisschen Drehbücher geschrieben, aber es gab nie so reine Drehbuchkurse, es war ja immer quasi film-related und so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich es jemals richtig gelernt habe.
Aber okay, aber das finde ich jetzt interessant, weil ich glaube, da haben wir halt zwei unterschiedliche Definitionen und eine ist wahrscheinlich richtig und eine falsch. Oder beides geht, keine Ahnung, dass es nur um Tätigkeiten geht, die man nicht erlernen kann oder nicht gelernt hat.
Ja, vielleicht stimmt
das
nicht.
Das war mir nicht so klar.
Vielleicht stimmt das nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es so ist,
weil es bei dir so ist.
Ja, weil es auch bei den meisten Tätigkeiten auch so ist. Also ich glaube, wenn man etwas richtig gelernt hat und richtig kann, dann ist das Selbstbewusstsein.
Vielleicht stimmt das. Also jetzt, je länger ich drüber nachdenke, vielleicht hast du auch recht. Vielleicht ist das sozusagen eins der Triggerpunkte, dass man es nicht offiziell gelernt hat, sozusagen.
Hm.
Dass man dann denkt, deswegen kann ich es ja gar nicht können.
Ja.
Kann natürlich sein.
Auf jeden Fall ist das, also was ich sagen wollte, das ist sehr verbreitet. Sehr viele Leute kennen das, haben das. Es gibt mittlerweile auch so ein bisschen Menschen, die zur Vorsicht gemahnen, diesen Begriff zu benutzen, weil das wohl, glaube ich, tatsächlich eine Diagnose ist. Und das sehr leichtfertig verwendet wird, so wie auch Leute leichtfertig behaupten, sie hätten OCD und das ja auch so eine ganz klar psychologische Diagnose ist. Nur, und die Leute behaupten, sie haben OCD nur, weil sie es nicht aushalten, dass ein Buch schief im Regal steht. OCD ist was ganz anderes. Also das ist wirklich, das ist ein extremer Leidensdruck, andere Geschichte. Aber so ähnlich ist es wohl beim Imposter-Syndrom auch. Aber ich glaube schon, dass dieses Gefühl, das viele damit beschreiben und meinen, sehr real ist. Und das liegt an ganz vielen Dingen, Leistungsdruck, Gesellschaft, Funktionieren, bla bla bla. Aber das ist richtig, richtig nervig. Ich finde Imposter auch ultra nervig.
Ja, weil es einen auch so hemmt, weil man dann bestimmte Sachen auch gar nicht erst versucht.
Ja.
Ich kann dir mal ein bisschen was erzählen. Also der Begriff wurde das erste Mal 1978 verwendet in einem Artikel. Und zwar ging es da, also angefangen hat das als eine Forscherin, festgestellt hat, dass unter sehr erfolgreichen Frauen das extrem verbreitet ist.
Ja.
Also Frauen in sehr hohen Positionen, das Denken von sich selber, dass alles, was ihnen Gutes passiert, ist Glück war.
Ja.
Und alles, was ihnen Schlechtes passiert ist, weil sie nicht gut genug sind.
Ja.
Dann hat sich aber über die Zeit, also da wurden dann noch mehr Forschungen dazu betrieben. Mittlerweile ist es so, dass es nicht mehr geschlechterspezifisch ist, sondern dass es relativ ausgeglichen wohl ist. Und dass circa 2 von 5 Menschen sich selber als Hochstapler einstufen. In verschiedensten Dingen, ne? Ja. Nicht immer in allem dann. Und dass das auch sehr stark anzufinden ist es in den USA, vor allem zum Beispiel bei schwarzen Personen, bei POC, Person of Color, wogegen man versucht hat, auch mit diesem Affirmative Action anzugehen, also dass POC auch bei so Studenten Immatrikulationsverfahren auch bevorzugt werden und so weiter, auch in bestimmten Jobs bevorzugt werden.
Was der republikanische Supreme Court jetzt gekickt hat?
Schon immer ein sehr, sehr streitbares Thema gewesen. Interessanterweise, ich habe ja American Studies studiert, war Affirmative Action auch ein großes Thema. Ich hatte mal ein komplettes Seminar dazu.
Ja.
Und innerhalb, also ich bin dafür, ja, möchte ich an der Stelle mal sagen, ja. Und aber innerhalb meines Kurses, ich kann es jetzt nur für diesen einen Kurs sagen, der so 50-50 AmerikanerInnen Deutsche war,
ja,
und auch sehr viele POC in dem Kurs waren,
ja,
war wirklich die Linie von denen, die dafür und dagegen sind, nicht klar an irgendwas auszumachen, was Land oder Hautfarbe angeht.
Ja.
Also ganz viele POC fühlen sich davon so… wie sagt man das, so herablassend behandelt.
Mhm.
Und andere sagen, nee, das ist schon genau richtig so, mhm, dass wir da jetzt mal bevorzugt werden, weil wir so lange benachteiligt wurden und
mhm,
so.
Mhm.
Und es war, da hatten wir wahnsinnig viele interessante Diskussionen dazu. Aber egal, das ist jetzt ein kleiner, ich meine, wir schweifen nie ab.
Nee,
das einmal, ist das war jetzt das erste Mal.
Silberer hat mich jetzt auch, ja, wusste ja gar nicht, was ist hier los, hä?
Ja.
ein anderes Thema, was macht Maria da?
Aber ich als Person, die eine Firma führt mit mittlerweile 15 MitarbeiterInnen oder 16,
ja,
und nie, sag ich mal, BWL studiert hat,
mhm,
leide darunter auch sehr. Oder nee, es stimmt nicht. Hab darunter sehr gelitten, hab das auch immer noch manchmal, aber kann mittlerweile ein bisschen besser damit umgehen.
Ja.
Und aber ich beschäftige mich damit auch schon länger und ich habe da auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen.
Ja.
Also ich glaube, das ist der Grund, warum ich damit jetzt besser umgehen kann. Also warum mich das nicht mehr so sehr hemmt.
Hm.
Aber bei bestimmten Sachen blitzt es immer noch krass auf und macht dann auch durchaus, dass ich, also es macht was Gutes und was Schlechtes. Manchmal macht es, dass ich mir sozusagen noch mehr Mühe gebe und mich noch krasser vorbereite.
Mhm.
Aber manchmal hemmt es mich auch, dass ich manche Sachen denke, ach, das brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Oder auch, dass ich dann irgendwie in bestimmten Themen wirklich sehr zurückhaltend reagiere, obwohl ich danach dachte, ach, da hätte ich mich ruhig mal durchsetzen können, weil eigentlich weiß ich, dass ich recht hatte.
Ja, es hindert einen, finde ich, auch viel daran, Sachen für sich zu claimen und irgendwie… Man will dann auch mit Sachen nicht flexen, weil man denkt, naja, da hat man sich irgendwie so durchgefuscht, aber das ist jetzt nicht, man hat da jetzt nicht…
Auch um Bezahlung, ne? Also du forderst dann auch manchmal nicht die ordentliche Bezahlung für dich ein.
Na, absolut, absolut.
Also jetzt für Selbstständige.
Naja, absolut. Und auch dann gibt man eine Arbeit ab. Also ich habe es halt beim Skripteschreiben ganz extrem, dass ich oft denke irgendwie so, naja, also das habe ich jetzt… Ich habe nie das es gab auch keinen Ort, an dem man lernen konnte, Podcast-Skripte zu schreiben oder so. Und dann habe ich es einfach gemacht, so wie es mir irgendwie logisch erschien. Aber ich habe bis heute oft das Gefühl, was ich da mache, ist irgendwie sehr ausgedacht und sehr.
Ist es ja auch.
Ja.
Das ist ein bisschen der Witz beim Skriptschreiben. Aber ich glaube, was Leute, die krass mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen haben, immer völlig außer Acht lassen und was aber echt ein starkes Stück ist, ist halt Talent. So als würde man Talent plötzlich nicht mehr anerkennen. Also was, ja, man bei anderen Leuten ja so krass anerkennt, wenn man sagt, boah, das liegt dir einfach total krass. Und damit meine ich übrigens alles, nicht nur kreative Sachen auch. Ich bin zum Beispiel sehr gut, ich kann sehr gut den Überblick behalten und bin sehr gut im Orga.
Ja.
So, und das ist halt auch ein Talent. Das ist halt nicht, ja, besonders kreativ, aber oder ich kann halt, ein Talent von mir ist auch, dass ich Leuten, die ich neu kennenlerne, irgendwie ein gutes Gefühl gebe, so, was halt sehr gut ist, wenn man in so einer Position ist wie ich, wo man viel netzwerken muss.
Ja.
So. Also, und dass ich mich relativ schnell mit Leuten gut verstehe,
ja,
so, die ich zum ersten Mal treffe. Und das ist halt auch ein Talent. Und man denkt, aber Sachen, die man halt sozusagen als Talent hat, hat man ja dann oft nicht gelernt. Wo soll ich sowas auch lernen? Entweder es liegt mir oder es liegt mir nicht.
Ja.
Und das finde ich, und da komme ich jetzt nämlich hier, dass du vielleicht am Anfang doch recht hattest, dass es dann nur um Sachen geht, die man nicht klassisch gelernt hat.
Ja.
Weil ich dann denke, jetzt vielleicht nicht beim nett und lustig sein, aber dann schon, wenn ich irgendwie ein größeres Projekt übernehme oder mich um irgendwas kümmern muss, dass ich denke, oh, kann ich das überhaupt? Ich habe das ja nie gelernt. Es gibt bestimmt Leute, die das irgendwie mal gelernt haben und vielleicht sollte ich denen das lieber überlassen.
Ja.
Aber ich kann das schon gut. So. Und manchmal ist es dann sogar auch, und das ist dann nicht bei allen Sachen natürlich, aber bei einigen Sachen ist es dann manchmal sogar auch ein Vorteil, dass ich zum Beispiel nicht klassisch BWL studiert habe, weil ich schon merke, die Leute, die eine Firma führen und die sich so an sehr strikte BWL-Regeln halten, die führen die dann auch manchmal auf eine, finde ich, beobachte ich so ein bisschen, die gucken nicht nach rechts und links und finden dann auch keine kreativen Lösungen für Sachen und dann ist das alles so,
ja.
Während irgendwie wir dann auch manchmal einfach Sachen so lösen, wie sie vor uns liegen und nicht nach irgendwelchen Regeln, die wir irgendwann mal im Studium gelernt haben.
Ja.
Aber trotzdem sorgt es natürlich dafür, dass man sich da manchmal anguckt und sagt, was ist, wenn jetzt jemand rausfindet, dass wir das eigentlich gar nicht können?
Es ist ja auch deswegen interessant, weil ich glaube, dass, also jetzt glaube ich wieder, dass ich recht hatte.
Ja, ich auch. Gesagt hab, ich auch.
Weil ja Sachen, die du lernst du ja, damit du da eine Sicherheit hast.
Ja, ja.
Also,
naja, auch, dass du es dann kannst.
Ja, na klar, aber das,
ja.
Wenn du lernst ja gleichzeitig die Sicherheit in einem Fach mit, wenn du etwas lernst.
Ja, und du hast ja dann auch, also sowas Dummes wie dann das Zertifikat, dass du es kannst und so,
ja.
Das, mir hat das jemand extern bestätigt. Ich glaube, das ist auch ein Ding bei Imposter, dass du da bei so diesen Dingen nicht diese externe schriftliche Beglaubigung hast, dass jemand von außen dir sagt, du kannst das.
Ja, aber also, na, das weiß ich nicht. Also weil zum Beispiel, ich habe ja jetzt 3 Bücher veröffentlicht. Ne?
Brag.
Aber richtig humble. Ich habe ja 3 Bücher veröffentlicht. Und ich habe immer noch das Gefühl, Bücher schreiben ist gar nicht mein.
Aber du liebst es ja.
Ist gar nicht meine Fähigkeit. Es ist auch immer schwerer geworden, finde ich. Es ist auch immer anstrengender geworden. Ich habe schon das Gefühl, dass ich noch 1-2 Bücher im Bauch habe. Aber die Erfahrung, Bücher zu schreiben, also der Schreibprozess, ich meine, jeder Autor und jede Autorin sagt zu dir, das Schlimmste ist das Schreiben.
Aber das ist so lustig, weil das ist das Einzige.
Ja, aber es ist das Schlimmste ist das Schreiben. Ich würde noch dazu sagen.
Nicht das Einzige, aber.
Ich würde noch dazu sagen, es schlimm ist auch mit dem Verlag, sich zu einigen auf Titel, Cover und so weiter und so fort.
Sei jetzt nicht die Person.
welche Person bin ich jetzt? Aber also.
Die Bittere.
Tatsächlich ist das. Geschrieben haben, ist das schönste Gefühl am Schreiben.
Ja, voll.
Aber dass ich 3 Bücher veröffentlicht habe und dass 3 Verlage auch gesagt haben, ja, das stellen wir jetzt so auf den Markt, wie du das gemacht hast, hat immer noch nicht dafür gesorgt, dass ich das Selbstbewusstsein habe, zu sagen, ja, Bücher schreiben ist eine Sache, die ich kann, irgendwie.
Ja, aber es sind auch wirklich, du hast aber auch 3 verschiedene Genres auch sozusagen, das ist ja dann auch 3-mal was ganz Unterschiedliches gewesen. Und auch mit sehr großem Abstand.
Ja.
Und, das muss man auch an der Stelle sagen, also komplett unbewertet, ist, dass du davon auch nicht keinen Lebensunterhalt bestreiten konntest.
Naja, klar, da fehlt dann so eine Bestätigung.
Diese externe.
Die Kundenbestätigung fehlt da sozusagen.
Genau, genau. Ich würde sagen, das hilft ja manchmal auch. Also,
dass ich keinen Erfolg mit den Büchern habe, hilft mir?
Nee, aber so dieses, wenn man irgendwas verkauft und dann verkauft sich das ganz oft, hilft dann auch manchmal gegen so Symptome des Imposter-Syndroms. Das ist halt
aber
das,
ja,
was ich meine mit dieser externen Bestätigung.
Ja, aber im Umkehrschluss heißt es, dass ich nichts verkauft habe, verstärkt mein Imposter-Syndrom noch mehr.
Naja, ja, genau das meine ich.
Ja.
Und das ist halt natürlich, warum sich ein Buch nicht gut verkauft, hat ja nicht immer nur als Grund, dass das die Person, die das geschrieben hat, nicht konnte. Sondern kann ja 1000 Gründe haben.
Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, schreibe ich vielleicht nie wieder ein Buch.
Ach, so ein Bullshit. Wir müssen noch unser Beziehungsbuch schreiben.
Ja, ja, das schreiben wir zusammen.
Ja, aber ist trotzdem Quatsch. Weil du liebst es schon auch zu schreiben. Und ich glaube auch, dass du noch zwei Bücher in dir hast, mindestens.
Hm. Naja, mal gucken. Ich habe noch nie einen Roman geschrieben, das muss ich schon noch irgendwann mal schaffen.
Ja, aber
sogar Herm hat einen sehr, sehr guten Roman geschrieben.
Das stimmt, aber also dein erstes Buch,
ja,
das ist quasi für mich, das hat mich jetzt emotional nicht besonders berührt.
Ja.
Aber soll es ja auch nicht. Das
Endlich
ist
gute
ja,
Musik.
Genau.
Ja.
Aber dein zweites Buch, deine Reise durch Italien, Tristesse Renesse, und dein drittes Buch, sorry, dass wir das jetzt hier mal kurz einen kleinen Werbeblock haben, aber dein drittes Buch,
Nice to Meet You Köln,
haben mich beide so berührt. Ich musste lachen, ich hatte Pipi im Auge. Also schreiben kannst du auf jeden Fall. Und ich finde, dass man das auch an deinen Drehbüchern merkt. Die berühren mich auch immer sehr.
Ja.
Also für Podcasts.
Ja.
Und deswegen, egal, lass uns da jetzt weiterziehen. Ich glaube, dass Imposter-Syndrom ganz normal ist. Ich glaube, dass man das bis zu einem gewissen Grad nutzen kann, um sich selbst anzutreiben.
Ja.
Und ab einem bestimmten Grad, wie bei vielen Sachen, wird es dann aber Leidensdruck. Also da wird es dann, lässt man sich davon bremsen oder traut sich bestimmte Sachen nicht, irgendein Projekt anzunehmen oder sich vielleicht für irgendwas zu bewerben oder für eine Förderung oder für eine Beförderung oder für irgendwas Neues, was außerhalb des jetzigen oder so, weil man denkt, ich kann ja das jetzt, also ich kann es ja eh nicht.
Ja.
Und da finde ich, das ist dann doof. Und, und da sollte man dann überlegen, also man muss ja auch nochmal trennen, was ja auch total schwierig ist, ist ganz ehrlich mit sich zu sein und zu überlegen, was ist jetzt Imposter-Syndrom und gibt es vielleicht ein paar Sachen, die ich aber wirklich nicht kann.
Ja.
Und da diesen Unterschied zu erkennen und dann zu überlegen, die Sachen, die ich nicht kann, aber die, wo ich mich jetzt vielleicht wirklich ein, zweimal durchgemogelt habe,
ja,
die lerne ich jetzt vielleicht einfach mal.
Hm.
Und die Sachen, wo mir schon jetzt aufgrund von Erfahrungen eigentlich schon, und ich weiß es auch auf einer Ebene, schon 15 Mal bestätigt wurde, dass ich sie schon kann.
Mhm.
Auch wenn ich immer das Gefühl habe, ich kann sie nicht.
Mhm.
Bei denen muss ich dann sozusagen mal irgendwie einen Weg finden. Also es gibt verschiedene Arten, damit dann umzugehen. Also bei meiner Therapeutin, ich kann das jetzt nur so weitergeben, für mich hat das funktioniert.
Mhm.
Die hat mich dann gebeten, ihr mal aufzuzählen, und das sollte ich zu Hause schriftlich machen, da hatte ich Hausaufgaben, und ihr dann vorzulesen, wo ich externe Bestätigung hatte bei Dingen, die ich gemacht habe, von denen ich denke, ich kann sie nicht gut.
Mhm.
Und sie meinte, externe Bestätigung kann wirklich alles sein. Also, dass zum Beispiel ich einen Podcast produziere, den dann viele Menschen hören.
Mhm.
Dass ich von einem Kunden das Feedback kriege, die Zusammenarbeit war super.
Mhm.
Dass sich Leute bei meiner Firma bewerben, ist ja auch eine externe Bestätigung.
Mhm.
Und so weiter, also unterschiedlichste Dinge. Und sie meinte irgendwie, ich glaube, ich musste 15 Sachen aufzählen. Und ihr die dann vorlesen. Und während ich die vorgelesen habe, habe ich plötzlich diese Außenperspektive so darauf bekommen.
Mhm.
So dieses noch nicht so beim Schreiben, sondern erst beim ihr Vorlesen. Sozusagen, als ich es durch ihre Augen gesehen habe, was ich eigentlich schon erreicht habe und wie viele Leute das cool finden. Und die Leute können ja nicht alle falsch liegen.
Mhm.
So.
Mhm.
Und das hat mir total geholfen. Also das war so eine Übung, die fand ich sehr hilfreich, aber auch um rauszufinden, was kann ich tatsächlich wirklich noch nicht so gut.
Hm.
Und ich mache ja auch Weiterbildung und so Kram, also um da durchaus dann auch nochmal Sachen aufzufüllen, die ich wirklich noch nicht kann. Und also das fand ich sehr hilfreich, ändert aber nichts daran, dass ich manchmal, wenn ich einen blöden Tag habe und der alles irgendwie blöd lief und ich dann abends nach Hause komme und sehe, dass ein Podcast ultra erfolgreich durch die Decke gegangen ist, wo wir vielleicht einen ähnlichen Podcast ein halbes Jahr früher nicht durch die Decke geschafft haben, obwohl der ein ähnliches Thema hatte, dass ich dann schon denke, scheiße, ich kann das alles gar nicht, was mache ich falsch, wieso können die anderen das, hoffentlich kriegt es keiner mit und so weiter.
Mhm. Mhm.
Also richtig trennen kann man sich davon nicht, glaube ich. Oder zumindest nicht, wenn man so eine Person ist, die das in sich hat.
Hm.
Aber ich glaube, dass es einem auch hilft. Also ich bin dann ich bade dann ein bisschen in meinem Selbstmitleid an dem Abend.
Hm.
Schreibe dann meiner tollen Frieda und dann bauen wir uns gegenseitig wieder auf. Und damit
oft badest du dann auch wirklich.
Ich bade auch oft wirklich, das stimmt. Und dann bin ich aber am nächsten Tag dann auch wieder umso motivierter sozusagen jetzt erst recht.
Ja.
Also manchmal hilft es mir halt auch.
Ja. Wenn ich jetzt morgen als Architekt irgendwo angestellt würde, dann würde bei mir auch heftiges Imposter kicken.
Aber dann müsste auch das Imposter bei der Person kicken, die dich eingestellt hat, die offenbar keinen guten Personalführungsstand hat.
Kein guter HR.
Ich glaube, da braucht der ganze Laden dann mal eine Weiterbildung.
Ich glaube, was auch ein Trick sein kann, weil ich das Gefühl habe, wenn ich so drüber nachdenke, dass bei mir vielleicht ein bisschen der Fall ist. Ich glaube, was auch ein Trick sein kann, ist, sich auf Aspekte, auf einzelne Teilaspekte der Tätigkeit zu konzentrieren und sich dazu zu gestehen oder einzusehen, dass man die gut macht. Also bei mir ist beim Skriptschreiben zum Beispiel, was ich finde, ist, dass ich richtig gute Dialoge schreiben kann.
Absolut.
Ich finde, ich kann, also was deutsche Drehbücher betrifft, mit die besten Dialoge schreiben, also mit die lebendigste Sprache schreiben, die sich irgendwie auch wie eine echte Menschensprache anhört oder zumindest die sehr schnell ist und sehr gut funktioniert und so. Und das, und dann habe ich vielleicht nicht das Gefühl, dass ich ein guter Drehbuchautor bin oder dass ich Drehbuch schreiben nicht kann, aber ich
Sorry, jetzt wurde gerade von einer Motte angegriffen. Na,
also habe ich vielleicht das Gefühl, dass ich das nicht kann oder dass ich da irgendwie Impostere, aber ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass ich super Dialoge schreibe und habe dann da so ein Selbstbewusstsein, das mich dann auch sehr durch den ganzen Schreibprozess tragen kann. Im besten Fall. Und das ist, ich glaube, das ist zum Beispiel ein Trick, wie man das ganz gut handeln kann. Ja, so. Wenn man auch nicht allzu sehr darunter leidet. Also ich habe das schon, aber ich mache es ja trotzdem, weil ich muss es ja machen, ist ja einfach dann auch mein Job. Und ich bin dann auch oft am Ende eher so verwundert, als dass ich Angst habe oder so. Aber schon so das Gefühl, dass das die eigentlich fast alle besser können als ich, das habe ich auf jeden Fall in ganz vielen Fällen.
Aber der Person klingt es auf jeden Fall sehr nach Leidensdruck, die uns geschrieben hat. Macht mich verrückt, was tun, es hört nicht auf. Also da, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob du tatsächlich so eine Nils-Architekten-Situation hast bei dir, aber ich vermute mal nicht. Vor allen Dingen, wenn du auch schon, wie du sagst, entschuldigt, länger in diesem Beruf bist. Also dann musst du ja zumindest schon auch wenn es am Anfang, du da reingerutscht bist, müsstest dir mittlerweile abgeguckt haben,
ja, aber
wie es geht.
Da ist, glaube ich, wie gesagt, ein guter Trick wirklich, versuch dir mal Teilaspekte rauszupicken, die du an deiner eigenen Arbeit magst.
Ja, und versuch auch, also wenn du zum Beispiel was gut lief, versuch dir darüber im Klaren zu werden, dass das nicht Zufall oder Glück war, dass es gut lief, sondern denk an die Sachen, die du gemacht hast, damit es gut wird.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel, ich hatte früher immer gedacht, ich kann keine Vorträge halten.
Ja.
Und habe mich dann selber so reingepsücht, dass ich auch keine guten Vorträge gehalten habe.
Ja.
Und habe dann in der Uni mal einen Kurs besucht, wie man richtig gute Vorträge hält.
Ja.
Der von einer Amerikanerin geleitet wurde, weswegen das so ein bisschen…
American Studies hast du, glaube ich, studiert.
Genau.
Ne?
Und seitdem habe ich zum Beispiel bin ich sehr selbstsicher in Vorträgen.
Ja.
Weil es einfach wirklich Methodiken gibt.
Hm.
Und dann ist es jetzt so, dass wenn ein Vortrag sehr gut läuft und mir die Leute danach sagen, ey, das war ein super Vortrag,
ja,
dann erinnere ich mich daran an die, weil es ist schwere Arbeit, also dann erinnere ich mich an die Schritte, die ich in den Tagen und Wochen vor dem Vortrag gemacht habe, damit der gut wird.
Ja.
Und das ist das, was für mich das Imposter rausnimmt, dass ich sozusagen weiß, ich bin nicht auf die Bühne gestolpert und habe zufällig einen guten Vortrag gehalten, sondern ich weiß die Schritte, die ich gegangen bin, damit der gut wird.
Ja.
Und das hilft mir zum Beispiel auch. Und wenn jetzt, wenn ihr auf Arbeit ein Projekt gut macht oder der Tag gut lief oder jemand positiv auf eure E-Mails reagiert habt oder ihr ein Meeting gut geleitet habt, was auch immer euer Job ist, wenn ihr sozusagen nicht dafür gesorgt habt, dass die Firma morgen pleite gegangen ist, dann wart ihr wahrscheinlich relativ erfolgreich in eurem Job. Dann könnt ihr euch ja auch mal sozusagen überlegen, was zu diesen einzelnen Sachen hingeführt hat.
Ja.
Also zum Beispiel habt ihr vielleicht dieses Meeting gut geleitet, weil ihr euch über die letzten Wochen darüber Gedanken gemacht habt, wie die Leute alle so ticken, die in dem Meeting sitzen.
Ja.
Oder ihr habt vielleicht in dem Meeting einfach nur gut performt, ohne es vielleicht zu leiten, weil ihr euch vorher noch mal ein paar Sachen durchgelesen habt, die ihr dann wusstet in dem Meeting oder abends im Bett euch noch mal Gedanken gemacht habt. Oder so. Also dieses auch überlegen, wie ist es denn gekommen, dass es gut lief, und dann merken, das war kein Glück, sondern das war was ich gemacht habe.
Mhm.
So. Das kann einem, glaube ich, auch helfen.
Ja, das stimmt. Das hört sich gut an.
Also, und bei mir ist es zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mittlerweile, wenn wir einen guten Kunden an Land ziehen, dann weiß ich auch, dass das mittlerweile nicht mehr aus Versehen passiert, sondern dass ich über die 8, 9 Jahre, die ich jetzt Podcast produziere, einfach so oft Neukundengesprächen hatte, dass es dann sozusagen, man wird ja auch, wenn man etwas immer öfter macht, besser darin. Also das ist sozusagen schon, vielleicht war das erste Jahr noch so halbes Imposter, da habe ich in Meetings auch immer ein bisschen tatsächlich fake it till you make it. Ja. Ist ja auch ein Satz, der dann damit reinspielt und habe dann oft super selbstbewusst, ja, meine Firma und ich, wir machen das schon, das war einfach ich alleine in meinem Wohnzimmer, habe dann auch immer noch so ein, ja, mein Studio ist im Wohnzimmer, weil das ist so eine besondere Atmosphäre, ich habe mir überlegt, es wäre doch irgendwie witzig und so, ich hatte halt einfach keine Kohle für ein anderes Studio, und aber irgendwann wird daraus ja dann was Echtes, so. Und auch das ist für mich sozusagen, wenn ich mich frage, warum lief denn dieses Kundengespräch so gut, dann ist es nicht nur, dass ich mich natürlich am Abend davor auch vorbereitet habe auf den Kunden, sondern dann ist es auch die Jahre, die ich das immer und immer wieder gemacht habe.
Ja.
So. Also und trotzdem läuft es dann auch manchmal schief. Aber das liegt dann meistens nicht daran, dass ich irgendwie zu wenig Erfahrung hatte und mich zu wenig vorbereitet habe, sondern das liegt dann an irgendwelchen externen Umständen, die ich gar nicht mehr, die ich sowieso nicht kontrollieren kann.
Es gibt ja auch einen Anti-Imposter sozusagen.
Ja.
Also das Gegenteil von Imposter sind.
Das nennt man Männer.
Ja, sind Typen, die tierisch einen labern, aber nichts auf der Pfanne
haben.
Sorry
an die lieben Männer, die uns gerade zuhören und auch Imposter.
Not all men, Maria.
Nein, aber ich meine,
Es ist schon ein sehr typisches Dude-Verhalten.
Ja. Dudes ist vielleicht auch nochmal so eine extra Kategorie.
Ja, also irgendwie tierisches Maul aufreißen, aber nix können, aber so die ganze Zeit so zu so tun, als ob. Tatsächlich eigentlich genau das Gegenteil von Imposter-Syndrom. Plus.
Ja, die haben halt das, aber schämen sich nicht. Also
ja,
das ist sozusagen.
Das ist eigentlich das Unfairste daran. Ja. Die leiden nicht mal darunter, sondern.
Das
die
sind halt Imposter.
Das, für,
das sind halt,
das sind halt Imposter.
Das ist, da ist das Syndrom weg.
Genau. Das ist, das sollte euch nicht passieren. Das
ich habe wirklich schon so oft in Meetings gesessen mit so Typen, die auch wirklich, also extern erfolgreich waren im Sinne von, sie haben irgendwie in der Hierarchie eine relativ hohe Position und verdienen auch gutes Geld, sieht man dann ja auch immer an den Klamotten und so. Und die dann im Meeting saßen und vermeintlich auch die Meetingführung hatten und dann ich am Ende des Meetings dachte, wow, du weißt ja gar nichts.
Ja.
Das ist ja sensationell.
Ja.
Du weißt über den Job in deiner Firma nichts. Da weiß ich mehr drüber, obwohl ich nur 3 Serien gesehen habe dazu. Und du weißt auch gar nichts über Podcasts. Ich meine, da bin ich sowieso, beziehungsweise Menschen, die in meiner Firma arbeiten, in der Regel die Expertin im Raum. Da nehme ich niemanden übel, wenn er weniger weiß als wir, weil es ist unser Job, mehr zu wissen als sie. Aber manchmal sitzen da Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, Abteilungsleiter in einer Marketingagentur sind und so. Und ich habe hier und da mal so Marketing-Weiterbildungen gemacht.
Ja.
Und dann reden die Sachen, ich denke, ah ja, du hast keine dieser Weiterbildungen und du hast überhaupt nie dich damit beschäftigt. Ja. Und interessant. Und ich finde es so krass. Und dann kommen aber so Leute hoch, weil dann jemand, der vielleicht eine Stufe höher in der nächsten Firma ist, auch so ist. Und dann gehen die abends was trinken und dann stellen die sich gegenseitig ein.
Aber das ist doch auch dieses, wie halt nennt sich das? Da gibt es doch auch so einen Namen für, dass immer die nach oben stolpern, die eigentlich am unfähigsten sind.
Ja, es ist zum Glück nicht immer so, aber ich denke dann so oft daran, dass eigentlich die Welt geleitet werden müsste von Menschen mit Imposter-Syndrom.
Ja.
Weil die immer auch ein bisschen humble sind und immer so denken, vielleicht, warte mal, vielleicht weiß ich es ja nicht am besten. Und sich dann sicherheitshalber nochmal belesen und dann sicherheitshalber nochmal was nachgucken und dann sich sicherheitshalber nochmal ein bisschen besser vorbereiten, um dann eben nicht wie ein Idiotin dazustehen.
Also deswegen ist jetzt sozusagen der Zirkelschluss, dass wenn du dich für einen Imposter hältst, eine Imposterin, du eigentlich einen relativ gesunden Blick auf.
Also erstmal bist du der bessere Mensch.
Du bist der bessere Mensch, hast einen relativ gesunden Blick auf und Einschätzung auf Fähigkeiten, Nichtfähigkeiten. Es schlägt ein bisschen zu sehr dann in eine falsche Richtung aus, weil du dich unterschätzt. Aber das ist allemal besser und allemal gesünder, als irgendwie als zu glauben, dass man alles kann.
Ja. Und sprich darüber auch mal mit KollegInnen, die du magst, oder mit FreundInnen und so, Da wirst du ganz viele, da könnt ihr dann so einen kleinen Imposter-Syndrom-Gruppe aufmachen, die irgendwie regelmäßig was trinken. Ich finde, nicht damit allein sein. Also wenn ich das zum Beispiel ganz krass habe, spreche ich mit Frieda, die mich dann einfach versteht, weil sie das auch hat und wir sind ja auch in der gleichen Situation. Und dann hat sie das in dem bestimmten Aspekt, in dem ich es dann dement habe, aber vielleicht nicht und kann mich dann einfach sehr trösten und redet mir auch gut zu und redet es mir auch aus. Also ja, das hilft mir auch total.
Ja. Also reden und sei dir sicher, das ist gar nicht so, du kriegst das auf jeden Fall gebacken.
Imposter-Syndrom for President.
Absolut.
Das ist es nämlich.
Das wäre schön. Das wäre schön. So, Maria, da haben wir heute wieder ganz schön viel abgehakt. Und zwar auch abgeharkt, möchte ich sagen. Also es war wirklich wie, als hätten wir das Laub mit dem Rechen zusammengefegt und irgendwie mal wieder so ein bisschen den Weg frei gemacht und die ersten Herbst, es ist ja kein Herbst draußen, aber bei uns war jetzt so ein bisschen.
What is happening?
Bei uns war so ein bisschen Herbst im Podcast und wir haben wir haben das Laub, damit man nicht ausrutscht. Du sagst ja selber immer die große Gefahr, die Kastanie oder was?
Nee, Achtung, Vorsicht vor der Moniermotte.
Die Moniermotte ist für dich die große Herbstgefahr.
Die ist unter den Blättern auf dem Boden. Wenn die feucht werden, dann kann man ganz fies drauf ausrutschen. Hm. Die böse Moniermotte.
Deswegen wird an dieser Stelle die Moniermotte mokiert. Und keine Manieren bei der Moniermotte werden mokiert. Und deswegen passt bitte auf bei der Moniermotte, falls jetzt wieder ein bisschen kühler wird. Wird die auf jeden Fall auftauchen. Und deswegen finde ich, so hat sich die Folge heute angefühlt. Wir haben erst so ein bisschen das aus der letzten Folge, das Laub zusammengefegt und jetzt nochmal irgendwie den Weg frei gemacht für Menschen mit Imposter-Syndrom und ihnen klar gemacht, dass das alles okay ist.
Wir sind alle Imposter-Syndrom.
Wir sind alle Imposter-Syndrom und
das
sind
ist
wir
was,
nicht alle.
Nee, wir sind nicht alle Imposter-Syndrom, aber wir hier alle, Mensch.
Ja, ja. Nee, aber auch wir hier alle nicht.
Nee?
Nee. Ach, scheißegal, komm. Jetzt zerdenken wir es wieder.
Ja. Ich habe ja das Zerdenker-Syndrom.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns diese Dinge anvertraut. Wir freuen uns, wenn wir mit euch darüber reden dürfen. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns, so wie wir es heute besprochen haben, irgendwie sagt, was ihr nicht so cool fandet und wir einfach darüber reden können und wir dann auch hier darüber reden können. Wir aber auch natürlich mit euch immer im Austausch sind, weil wir wollen, dass ihr euch hier wohlfühlt in diesem Podcast. Das soll eine Wohlfühlzone für euch sein. Das will eine Wohlfühlzone sein und wir tun alles, damit es das ist und damit es das auch bleibt. Das ist uns einfach super wichtig und das muss an dieser Stelle gesagt werden. Deswegen wird auch der Titel der letzten Folge gerade eben live hier war dabei geändert und deswegen freuen wir uns vor allem, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
Ja, freuen wir uns wirklich sehr.
Na, denn wir haben euch ganz schrecklich lieb und das soll einfach hier, das soll einfach ein schöner Ort bleiben.
Ja.
So, und mit diesen Worten schicken wir euch jetzt weg von diesem Podcast.
In euren Imposter-Job.
Ich finde kein Ende heute. Wieso? Ich finde kein Ende, Maria. Mach du, Maria, wickel ab.
Ich wickel ab. So schön, dass ihr wieder dabei wart. Bitte seid nächste Woche Freitag auch wieder dabei. Ohne euch können wir nicht existieren in diesem Ort, an diesem Podcast. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.